Wir starten in diese neue Serie, die Adventsserie, pünktlich zum ersten Advent. Advent ist die Zeit der Erwartung. Advent ist wie der Moment kurz bevor die Sonne aufgeht, in der Erwartung. Gleich kommt sie. Advent ist so ein bisschen wie der Moment am Flughafen, kurz bevor hinter dem Zollschalter die Tür aufgeht und jemand, den man lange ersehnt hat, kommt und wir umarmen uns. Advent ist wie die letzten Tage oder Wochen vor dem Entbindungstermin. Diese Sehnsucht nach der Ankunft des Kindes. Und Advent endet nicht mit leeren Versprechungen oder mit unerfüllten Wünschen. Na, dann vielleicht nächstes Mal. Wir werden uns an den nächsten 4 Sonntagen bewusst dafür Zeit nehmen, uns an die Ankunft eines Kindes zu erinnern, mit dem sich der Lauf dieser Welt komplett verändert hat. Wir wollen bewusst Erwartungen schüren, die mit der Geburt von Jesus zu tun haben. Gott ist Mensch geworden, etwas Entscheidenderes hat es in dieser Weltgeschichte nicht gegeben. Wir kommen aus der Cyber Week, ich weiß nicht, was ihr alles günstig eingekauft habt, und wir gehen in die Adventszeit mit dem höchsten Umsatz im Jahr im Einzelhandel. Wir beschäftigen uns mit Wünschen und Dingen und klären das alles. Dinge, die richtig klasse sind, aber wir schenken uns meistens Sachen, die wir gar nicht unbedingt brauchen. Gott hat an Weihnachten ein Versprechen eingelöst. Mit Jesus Christus hat er dieser Welt alles gegeben, was wir brauchen. Echte Liebe, tiefe Freude, begründete Hoffnung und komplette Vergebung. Und in den nächsten 4 Adventssonntagen werden wir jeweils eines dieser Geschenke genauer anschauen und hoffentlich gelingt es uns, ein bisschen in dieser stressigen Zeit einen Gegenpol zu setzen zu all dem Organisieren und Einkaufen und Planen und Geschenke und Besuche und Glühwein. Und deswegen heißt diese Serie Advent kommt an. Und heute Liebe kommt an. Und wir starten mit einem Text, der den wahrscheinlich bekanntesten Vers aus der Bibel überhaupt enthält. Er ist in jedem Stadion zu finden auf der Tribüne und auf jedem Becher von Buena Vida. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dieser berühmte und viel zitierte Bibelvers, ich habe noch nie über diesen Vers gepredigt, ist mir aufgefallen bei der Vorbereitung, ist nicht nur eine Aussage über Jesus, sondern es ist eine Aussage von Jesus selbst. Johannes hat uns in seinem Evangelium eine Aufzeichnung eines Gesprächs hinterlassen, in dem Jesus sich mit einem jüdischen Gelehrten, einem der führenden Köpfe der geistlichen Elite der damaligen Zeit, Nikodemus, mit dem hat er sich über das Thema Glaube unterhalten. Keine Ahnung warum, jedenfalls beschreibt Johannes, dass dieser geistliche Leiter sich nachts, wahrscheinlich heimlich, zu Jesus aufgemacht hat, um mit ihm über Glauben zu reden. Und dann sagt Nikodemus zu Jesus: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat, denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Die Andersartigkeit von Jesus ist schnell aufgefallen und hat die geistlichen Leiter der damaligen Zeit sehr nervös gemacht. Und die Andersartigkeit von Jesus macht auch heute teilweise noch sehr nervös. Und Jesus nimmt sich Zeit für diesen Nikodemus und für Menschen, denen es so ähnlich geht wie ihm. Und er sagt nicht: Ja, was ist das denn? Eigentlich müsstest du doch schon Bescheid wissen. Du gehst schon so lange irgendwie in Gottesdienst. Du leitest sogar mit, du machst Musik. Und Jesus erklärt ihm und sagt: Nikodemus, du musst eins verstehen, ich bin nicht nur Lehrer, mit mir hat etwas komplett Neues angefangen. Das Reich Gottes, und das ist für Menschen, die von Neuem geboren wurden. Und dann sagt Nikodemus das hessische Fragewort mit zwei Buchstaben. Hä? Wie soll denn jemand nochmal von Neuem geboren werden? Schließlich kann ja niemand Jesus wieder in den Leib seiner Mutter zurück, um nochmal geboren zu werden. Du bist mir ja einer, Jesus. Nikodemus von heute sagen, Jesus, lass uns da mal bitte mit Vernunft rangehen. Und jetzt hören wir kurz in dieses Gespräch rein, wie es weitergegangen ist. Und vielleicht bekommt der Teil in uns, der immer mal wieder abwinkt und sagt, ach Jesus, ich glaube, der bekommt heute wichtige Informationen.
Ich lese den Text für die Predigt. Er steht in Gottes Wort im Johannesevangelium, im 3. Kapitel, die Verse 16 bis 18. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt, denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn.
Spannend, oder? Jesus hätte Nikodemus alles Mögliche antworten können, aber nein, er zitiert den bekanntesten Bibelvers. Das war ein Scherz. Als wir vor vielen Wochen diesen Text für den Einstieg in diese Adventsserie festgelegt haben, dachte ich, ach schön, Liebe kommt an. Das kommt bestimmt gut an, das ist leicht zu predigen. Das ist ein schöner, bekannter, ein angemessener Text zum ersten Advent über Liebe. Und dann kam es wieder, wie es so oft kommt, ich habe angefangen, diesen Text zu studieren. Und in diesen drei Versen spricht Jesus nicht nur über das Thema Liebe. Ich glaube, er spricht über 8 der wahrscheinlich wichtigsten Themen dieser Welt. Er spricht über Gott, er spricht über Menschheit, er spricht über Liebe, er spricht über Gottes Sohn, über Glaube, über ewiges Leben, über Unglaube und über Verlorenheit. Und über dein und mein persönliches Verhältnis zu diesen Themen. Wenn es einen Text gibt, der für heute relevant ist, dann ist es dieser, weil ich davon überzeugt bin, dass es keine wichtigeren Themen und keine wichtigeren Fragen gibt, auf die wir eine Antwort finden müssen. Und dann ist mir recht schnell klar geworden, dass dies kein gemütlicher, aber ein sehr wichtiger Einstieg in diese Adventszeit ist. Einer, der uns zu den wichtigen Lebensthemen und zu den Sinnfragen des Lebens führt. Und alle diese Lebensthemen haben mit Gottes Liebe zu tun, weil sie alle von seiner Liebe durchdrungen sind. Und dieser Text leitet uns direkt zu der Frage, was macht diese Liebe eigentlich so besonders? Ich habe 4 Kinder, davon 2 Söhne und ich liebe sie alle. Als Papa würde Vers 16, als menschlicher Papa würde Vers 16 wahrscheinlich folgendermaßen klingen. Steffen hat seinem Sohn seine Liebe gezeigt, indem er ihm etwas gegeben hat. Wie klingt es bei Gott? Gott hat uns seine Liebe gezeigt, indem er uns seinen Sohn gegeben hat. In beiden Fällen ist das Geben Ausdruck der Liebe. Je größer die Liebe, desto größer das Geschenk. Ich zeige meinem Sohn, dass ich ihn liebe, indem ich ihm etwas gebe. Gott zeigt uns, wie sehr er uns liebt, indem er uns seinen Sohn gibt. Wer liebt mehr? Seht ihr den Unterschied? Ich kann meinen Sohn nicht retten, egal wie viel ich ihm gebe. Gott gibt uns seinen Sohn. Wenn wir es heute zulassen, dass diese Information nicht nur hier bleibt, sondern in unser Herz durchrutscht, dann wird sich in unserem Leben einiges verändern. Definitiv. Durch Gottes Liebe. Und egal wie viel Nikodemus du in dir hast, der immer wieder mit "Ach Gott" reagiert, darum geht es an Weihnachten. Der Sohn Gottes, dieses Geschenk der Liebe, ist Mensch geworden. Jesus wurde geboren. Liebe ist angekommen. Und diese Stelle würde sich gut eignen, um jetzt hier Schluss zu machen. Wir hätten Gottes Liebe erwähnt. Es wäre keine große Überraschung. Liebe ist ja schließlich Gottes Job. Da hat niemand was gegen einen liebenden Gott. Uns zu lieben ist schließlich sein Kerngeschäft. Dummerweise, oder vielleicht zum Glück, erwähnt Jesus hier in diesem Text aber auch noch all diese anderen Themen. Zum Beispiel Glaube, zum Beispiel ewiges Leben, zum Beispiel Unglaube, zum Beispiel Verlorenheit. Und scheinbar gehören die irgendwie alle zu dem Thema Gottes Liebe. An einer anderen Stelle sagt Johannes, Gott ist Liebe. Jesus ist Gott. Jesus ist Liebe. Gott hat an Weihnachten also seine Liebe, nämlich Jesus, sichtbar gemacht. Das ist nicht nur ein Konzept. Der menschgewordene Jesus ist sichtbarer Ausdruck der Liebe Gottes. Die Frage natürlich, warum hat Gott das gemacht? Der Text sagt uns, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist damit schon verurteilt. Jesus führt hier diesen Ach Jesus, Nikodemus, liebevoll an den Punkt, an dem er ihm sagt, mich interessant zu finden oder mich irgendwie besonders zu finden, mich als Lehrer zu kategorisieren, meine Liebe super zu finden, es ist nicht genug. An mir, an der Person Liebe entscheidet sich deine Zukunft. Genauer gesagt, an deinem Vertrauen zu mir. Nikodemus, in Bezug auf den Glauben an mich gibt es keine neutrale Position wie bei so einem Automatikgetriebe. Viele Menschen haben ja folgende Vorstellung vom Glauben. Da gibt es die, die aktiv glauben, das sind so die Freaks. Dann gibt es die, die aktiv anti-glauben, Atheisten. Und dann gibt es eine ganz, ganz große Mitte. Das sind die, die sind halt so neutral, interessiert, tolerant, gute, nette Menschen, aber passiv glaubend. Und Jesus sagt, hey, sorry, kurze Info, das ist mein Fachgebiet und ich möchte euch was sagen. Es geht hier um mich. Gott hat sich seine Liebe richtig was kosten lassen. Und ich möchte euch Folgendes sagen, wer an mich glaubt, wird nicht verurteilt werden. Wer nicht glaubt, egal aus welchem Grund, ist damit schon verurteilt. Neutral, egal aus welchem Grund, gibt es nicht. Und dann sagt Jesus weiter, und ich bin der einzige Weg, Gottes Ausdruck von Liebe, durch den man aus der Kategorie verloren, in der erstmal alle Menschen drin sind, in der gefallenen Schöpfung, um aus dieser Kategorie nach gerettet zu kommen, bin ich der einzige Weg. Dafür bin ich gekommen. Gott will nämlich nicht verurteilen, sondern er will diese Kategorie immer kleiner werden lassen und Menschen retten. Wenn das Gottes Definition von Liebe ist, habe ich mich gefragt, woher kommen eigentlich die anderen Definitionen von Liebe, die wir so im Kopf haben? Woher kommt der Gedanke, dass ein liebender Gott nicht zornig sein darf oder nicht verurteilen dürfte? Dieses Gedankenkonstrukt, dass ein Gott das nicht darf, ist relativ neu. früher und auch heute noch in anderen Kulturen ist es völlig selbstverständlich, dass ein Gott verurteilt. Dafür ist er ja schließlich Gott. In diesen Kulturen und bei uns noch bis vor 300 Jahren wirkte ein liebender Gott irgendwie lächerlich. Was ist das denn? Gott ist doch dafür, man rechnet doch damit, dass Gott verurteilt. Für uns heute passt das nicht mehr und deswegen kommt der Nikodemus und ach Jesus. Gott ist in seiner Liebe zornig auf die Tatsache, dass wir Menschen durch Sünde von ihm getrennt sind. Und diese Trennung ist eigentlich endgültig und endet in Verlorenheit. Und der einzige Ausweg aus diesem Dilemma ist Glaube. Aber warum bitte sollten sich Menschen, die Feinde Gottes sind, freiwillig für ihn entscheiden? Das funktioniert gar nicht. Aber weil Gott an diesem Zustand noch mehr leidet als wir, hat er sich für uns entschieden. Und von seiner Liebe motiviert, schafft er eine neue Kategorie, gerettet durch das unverdiente Geschenk des Glaubens an Jesus. Und das bezeichnet die Bibel als Gnade. Gerettet durch das unverdiente Geschenk des Glaubens an Jesus. Gottes Liebe gilt für alle. Gottes Angebot gilt für alle, aber Gott zwingt niemanden. Wer dieses Angebot nicht annimmt, muss sich nicht nochmal aktiv gegen Gott entscheiden, um langfristig ein Problem zu haben, sondern bleibt einfach in dieser Kategorie, entfernt von Gott. Und das war krass, das in diesem Vers der Liebe zu entdecken. Und um diese Tatsache nicht zu verschweigen, feiern wir Jahr für Jahr für Jahr für Jahr für Jahr für Jahr für Jahr Weihnachten. Und um diese Tatsache nicht zu verschweigen, feiern wir Sonntag für Sonntag für Sonntag für Sonntag für Sonntag Gottesdienst. Es ist Gottes Liebe, die uns erreicht hat und die uns antreibt, Kirche zu bauen. Kirche ist ein Ort, eine Gemeinschaft, in der Gottes Liebe erkennbar ist und die diese Liebe für andere sichtbar und spürbar und erfahrbar machen möchte. Das Gegenteil davon wäre Gleichgültigkeit. Aber Menschen, die Gott lieben, weil sie selbst die Liebe Gottes erfahren haben, denen sind andere Menschen nicht mehr gleichgültig. Und auch wenn sich dieser Anspruch von Jesus in unserer Toleranzkultur komplett intolerant anhört, dann ist es der höchste Ausdruck von Liebe, anderen Menschen nicht zu verschweigen, worauf wir warten. Und damit hat Jesus hier angefangen. Das ist nicht meine Idee oder von sonst irgendjemandem. Jesus hat damit angefangen. Und für diese Intoleranz wurde er hingerichtet. Wieso überrascht es uns, dass manche Menschen uns doof finden für diese Einstellung? Nein, wir wollen nicht missionieren und wir wollen nicht bekehren. Das können wir gar nicht. Aber wir wollen uns nicht irgendwann sagen lassen, na, hättest du ja mal was sagen können. Ich möchte versuchen, euch jetzt zu zeigen, warum dieser Text mit diesen Lebensthemen eine wichtige Grundlage ist, sowohl für Glaubensanfänger als auch für Zweifler, als auch für Interessierte, als auch für Fortgeschrittene. Er enthält nämlich wirklich die Fundamente des christlichen Glaubens. Wenn Jesus hier von Gott spricht, der dieser Welt seine Liebe dadurch gezeigt hat, dass er seinen Sohn, also sich selbst, für sie hergegeben hat, dann spricht er von seinem Vater, dem einzig wahren Gott, einer Person und keiner undefinierbaren Größe oder Macht, dem Schöpfer des Universums, der denkt und der fühlt und der redet und der eben auch liebt und hasst. Alles, was eine Person ausmacht. Jesus spricht von seinem Vater als Gott, bei dem es die Kategorien richtig und falsch, gut und böse, wahr und unwahr gibt. Da Gott selbst von sich sagt, dass er absolut gut und absolut wahrhaftig ist, braucht er auch keine Hilfsmittel, um herauszufinden, was gut und was richtig und was wahr und was unwahr ist, sondern er selbst legt es fest. und richtig und wahr sind die Dinge, die in Übereinstimmung mit seinem Willen passieren. Im Gegensatz zur Postmoderne hält Gott an Wahrheit fest. Das zweite ist, Gott hat dieser Welt seine Liebe gezeigt und mit Welt meint er die Menschen. Das sehen wir im ganzen Johannesevangelium, wenn er von Welt redet, meint er die Menschheit. Menschen, die alle durch Sünde von Gott getrennt sind und deshalb Rettung brauchen. Sie, wir sind es, für die Gott seinen Sohn hergegeben hat. Und er hat ihn nicht nur gegeben, damit er Mensch wird und auf dieser Erde lebt, sondern Jesus wurde von Gott aus dem Himmel geschickt, um uns Menschen zu retten, wie durch sein Sterben. Sterben als Geschenk, Sterben eines anderen als Geschenk anzunehmen, ist eine heftige Kategorie. Ich will das gar nicht, ich brauche das vielleicht gar nicht. Im 10. Kapitel zitiert Johannes in seinem Evangelium Jesus. Und Jesus sagt dort, der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Niemand nimmt es mir, ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Jesus erklärt hier, dass sein Vater zu ihm gesagt hat, und stellt euch das als Eltern bitte kurz vor, mein lieber Sohn, es gibt da Feinde, die hassen mich, die wollen nichts mit mir zu tun haben und eigentlich verdienen sie es dafür zu sterben. Aber es gibt eine einzige Alternative. Ich möchte, dass du gehst und an ihrer Stelle stirbst. Tu mir bitte diesen Gefallen. So und zwar nur so können sie mit mir und mit uns die Ewigkeit verbringen. Und der Sohn sagt, mach ich, Papa. Und dann bin ich gestolpert über die Formulierung Gottes Sohn. Gott hat einen Sohn. Jesus. Wir Christen reden häufig davon, als sei das völlig normal, dass es Gott gibt und dass der einen Sohn hat. Es ist eigentlich eine völlig verrückte Vorstellung. Und dann kommen Menschen, die so viel Vertrauen zu uns haben und stellen die Gegenfrage und sagen, hä, wie, Gott hat einen Sohn, was ist das denn? Ja, dann legen wir den Kopf ein bisschen schief und gucken schlau und kramen nach dem besten Argument, was wir irgendwo aufbringen können und sagen, ja, also, keine Ahnung, das ist halt so. Und als wüsste Johannes vor 2000 Jahren, dass diese Frage auf uns zukommt, schreibt er was ganz Einfaches. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Macht es viel klarer. Und dann lesen wir das weiter. Und dann kommen wir zu Vers 14 in Johannes 1. Und da sagt er, der das Wort ist, Jesus, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Gott hat einen Sohn und den hat er auf diese Welt gesandt, um uns zu retten. Gott erklärt uns das alles in seinem Wort. Wir müssen eigentlich einfach nur reinschauen und uns damit beschäftigen. Und dann führt er zum nächsten Thema, das Thema Glaube. Gott gab seinen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, und da kommt Jesus uns ziemlich nah. Er fragt nämlich, glaubst du? Und Jesus geht hier sehr transparent mit einer sehr wichtigen Info um, wo wir heute sagen, er sagt nämlich, wer glaubt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, wird nicht gerettet, sondern verurteilt. Du bist hier in einer Kirche, wo darüber gesprochen wird. Wenn du einfach nur nichts dagegen hast, dass Gott auf diese Welt kam, bedeutet das noch gar nichts. Auch wenn du sagst, dass du Jesus angenommen hast, muss das noch nicht automatisch irgendwas heißen. Ich habe gestern ein Päckchen angenommen, das heißt gar nichts. Ich habe es nämlich gar nicht aufgemacht. Solange wir nicht wissen, wozu eigentlich das ganze Spektakel. Ich habe Jesus als Retter angenommen, weil er mir Glauben geschenkt hat. Solange wir das nicht sagen können, ist es alles leeres Gequatsche. Jesus ist, was er ist. Er ist nicht das, was wir gerne hätten oder so, wie wir ihn uns gerne denken oder wie wir ihn uns gemacht haben. Er ist, was er ist. Gottes Sohn, der uns rettet und verändert. Der unseren geistlichen Hunger stillt, der unseren geistlichen Durst stillt und der unseren Wert festlegt. Wer bitte sonst auf dieser Welt hat dir schon mal so seine Liebe gezeigt? Es gibt ein gemeinsames Lied, was wir hier öfter mal singen, da wird genau das über Jesus ausgesagt. Was bist du? Freudeschenker, Heimatgeber, Glücklichmacher, Schuldvergeber, Friedensbringer, Worteinhalter, Liebesspender. Das bist du, Jesus. Und diese gute Nachricht, die will und die wird unser Leben verändern, weil Jesus die Antwort auf alle unsere Lebensfragen ist. Und dann kommt zum Schluss noch dieses komische, sperrige Thema Verlorenheit. Ich hätte es gerne gestrichen. Da heißt es hier, wer an Jesus glaubt, wird nicht verloren gehen. Das ist ziemlich krass, wie klar Jesus an dieser Stelle ist, wenn er mit diesen beiden Gegensätzen arbeitet. Hier ist ewiges Leben und das Gegenteil davon ist auch ewig, aber eben nicht Leben. Und in Vers 18 greift das auf, benutzt einen Begriff aus der Rechtsprechung, verurteilt mit dem, von einem gerechten Richter ein gerechtes Urteil wurde gefällt. Und weil das so extrem wichtig ist, wiederholt er das nochmal, wenn ihr das Kapitel mal lest im Johannesevangelium in Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben, der hat schon. Wir haben jetzt schon ewiges Leben. Es ist nicht irgendwann mal. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und ich befürchte, es wird noch ein bisschen schlimmer, als es in unserer Vorstellung ist, ewig mit dem Zorn Gottes konfrontiert zu sein. Und deswegen schafft Gott diese Möglichkeit für ewiges Leben. Wer an Jesus glaubt, geht nicht verloren, sondern er hat ewiges Leben. Das ist eine Einladung. Ewiges Leben bedeutet mehr, als dass es nach dem Tod noch weitergeht. Das wird es für alle Menschen. Ewiges Leben bedeutet neu geboren werden. Darum ging es in dem Gespräch mit dem, ach Jesus, Nikodemus. Und das Neugeborenwerden heißt, das funktioniert nicht mit dem Leib, den wir jetzt haben. Es muss etwas Neues passieren. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um uns durch seinen Tod die Schuld abzunehmen, die gegen ewiges Leben spricht und uns so neues Leben zu geben. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird ewig leben. So hat Gott seine Liebe für uns sichtbar gemacht. Er hat sie uns gegeben, die kann man sich nicht nehmen, das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Heute. Gott liebt diese Welt so sehr, obwohl sie nicht so ist, wie sie sein sollte. Liebt uns so sehr, obwohl wir nicht so sind, wie wir sein sollten. Diese Liebe hat ihn dazu getrieben, seinen Sohn auf diese Welt zu senden, um für uns zu sterben. Und die Folge dieser Liebe ist, dass Gott durch den Glauben die Tür aufmacht zu Gott, zu sich selbst. Die Liebe lädt zum Glauben, zum Vertrauen auf Jesus ein und sie schürt die Erwartung, das Beste kommt noch. Und jetzt ist die Frage an uns, kommt diese Liebe bei dir an? Geistlich tote Menschen brauchen neues Leben. Das ist durch Weihnachten, durch die Geburt, das Leben von Jesus für uns zu haben. Und geistlich schuldige Menschen brauchen Vergebung. Das und die ist durch Karfreitag und Ostern, durch den Tod und die Auferstehung von Jesus für uns zu haben. So hat Jesus seine Liebesmission erfüllt für uns. Advent ist die Erinnerung an einen liebenden und gerechten Gott. Er ist angekommen. Ist das bei dir angekommen? Ist diese Liebe bei dir angekommen? Und Jesus wird irgendwann nochmal wiederkommen. Wir leben in der Adventszeit. Wir warten auf die zweite Wiederkunft von Jesus. Und da kommt er als Richter und nicht als Retter. Es gibt für uns nichts zu tun. Ich habe jetzt keine Anweisungen. Mach das und mach das und mach das nächste Woche. Die Frage ist auch nicht, hast du schon mal davon gehört, sondern die Frage ist, beschreib das dein Leben. Für die von uns, die glauben, nutzt die Adventszeit und badet und suhlt euch in der Erinnerung, dieses neue Leben zu haben, in Frieden und Freude und Hoffnung und Vergebung und Freiheit und Gelassenheit und Sorglosigkeit in Jesus. Und wenn du das noch nicht glaubst, dann denk das mal ehrlich zu Ende und finde am Ende diese Einladung, dieses Geschenk. Dieses Geschenk, das lässt uns nur erahnen, wie groß Gottes Liebe zu uns wirklich ist. Wir haben alles, was wir brauchen. Komm, lasset uns anbeten.